New Minds AI. Eure wöchentliche Dosis KI mit Jens und Max. Seid dabei, wenn wir die Zukunft erkunden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Minds AI. Heute ist der Jens nicht gegenüber, sondern wir haben einen spannenden Gast hier, der mir gegenüber sitzt, durchaus bekannt. Heute ist Neil Heinisch da und vertritt das Thema KI und Gen Z. Ja, Neil, schön, dass du da bist.
Moin! Nice, dass ich hier sein kann. Danke dir, Max.
Ja, wir kennen uns ja schon recht lang, verhältnismäßig für so KI-Zeitalter. Die Zeitsprünge der KI sind ja deutlich schneller. Dementsprechend sag vielleicht zwei, drei Sätze zu dir. Was machst du? Wer bist du? Wo kommst du her? Wie alt bist du vor allen Dingen? Und dann starten wir mal schön in diese KI-Fragerunde.
Ja, moin, ich bin Neil, 21 Jahre jung, born and raised in Hamburg, lebe jetzt in Berlin. Ich habe vor 4,5 Jahren Play the Hype als Agentur mitgegründet. Wir fokussieren uns darauf, Marken und Organisationen nachhaltig in die nächste Generation zu bringen, von der Kommunikation bis hin zum Produkt und der internen Organisation. Und ja, KI beschäftigt uns jetzt auch schon mittlerweile ein ganzes Stück und freue mich mit dir darüber zu schnacken.
Schön, dass du da bist, mein Lieber. Ja, du hast jetzt gerade ein Stichwort gesagt, du bist jung und du hast schon vor längerer Zeit, also vor 4 Jahren, gegründet, Wahnsinn, noch zu Schulzeiten, du Angeber. Dementsprechend hast du eine wichtige Sache ja schon gesagt, und zwar das Thema KI interessiert euch schon lange. Jetzt seid ihr ja mit eurer Agentur ja auch so ein bisschen das Thema beratungsmäßig auch unterwegs, was eure Generation betrifft, beratet ja viele Marken drumherum, um die Gen Z, um relevante Fragen. So mal, wie nutzt ihr denn im Alltag? Also würdest du sagen, deine Generation nutzt schon jetzt sehr viel KI everyday, bei euch in der Agentur, siehst du da sozusagen Parallelen auch zur Social Media Nutzung? Oder?
Ja, also ich glaube ganz klar, dass also gerade unter 25 die Generation ist schon, was KI angeht, mit Vorreiter, was auch die alltägliche Nutzung angeht. Das fängt halt einfach an, wie klassisch ist das immer so, wenn man einen Vorsprung hat, gerade was Wissen angeht, und das war es durch Internet das erste Mal und jetzt durch Tools dann auch wie ChatGPT das nächste Mal, die letzten Jahre in der Schule, sieht man ja auch schon, wie sofort die erste Diskussion war, wie können Schüler jetzt auf einmal sich einen Vorsprung irgendwie im Bildungssystem hervorhaschen und auch dann irgendwie die Arbeiten machen lassen. Und das zeigt ja einfach, glaube ich, schon ganz klar, wohin sich der Diskurs entwickeln muss. Ne? Ist die Arbeit so, wie wir sie in den vergangenen Jahren gemacht haben, richtig? Und ist der Status quo auch, wie gearbeitet wird in der Gesellschaft? Ne? Die Diskussion hat angefangen damals mit Homeoffice, dass junge Leute alle auch gefragt haben nach der Pandemie, ey, können wir nicht einfach im Homeoffice bleiben und unsere Vacations irgendwie weiter durchziehen, gerade in den Berufsfeldern, wo es möglich war? Wird das ähnlich auch mit KI sein? Ne? Also wir werden, glaube ich, ganz klar die Diskussion führen, wie grundsätzlich neu gearbeitet wird. Bei mir selber merke ich das ja auch. Ich habe locker 40% Zeit, jetzt mehr auf anderen Themen zu arbeiten, weil ich einfach mir meine Workflows am Anfang des Jahres von Grund auf neu gedacht haben. Und ähnlich ist es bei uns auch im Kollegium. Es gibt viele Kolleginnen, die schon viel mit den Tools arbeiten, aber halt auch ganz viele, die jetzt einfach noch irgendwie auch trotzdem irgendwie mit den same Workflows arbeiten, weil sie einfach gemerkt haben, dass der Impact noch nicht groß genug für sie ist. Mhm. Währenddessen, wenn man in die Zielgruppe allgemein guckt und gerade auch unter 25 und dann nochmal unter 15 geht, ist ChatGPT zum Beispiel gar nicht das heiße Tool, sondern das meistgenutzte Tool ist eine Snapchat-AI. Ne? Und ich glaube, das ist super spannend, wie dann auch mittlerweile die AI-Bots auch schon in manchen Social-Media-Plattformen etabliert wurden. Und dann gerade bei so 12-Jährigen, ne? Also wir hatten 12-jährige Praktikanten bei uns und die kannten ChatGPT nicht. Die meinten, ach, das ist wie Snapchat-AI. Wo ich wirklich ausgeflippt bin, weil Snapchat AI jetzt nicht so geil ist, aber natürlich für Sachen wie Hausaufgaben ausreichend. Und ich glaube, also es ist super divers, wie in der Generation damit umgegangen wird. Man kann da jetzt nicht so einfach pauschalisieren, sagen, ey, alle arbeiten jetzt anders, ne? Aber man sieht schon klar, dass Leute sich eine neue Arbeits- und Lebensrealität irgendwie bauen. Und es ist alles gerade noch sehr individuell.
Aber das ist auch ein sehr interessanter Insight, den du da sharest mit dem Thema Snapchat und AI. Wir sprechen ja auch im Podcast mit Jens oder generell tauschen wir uns immer oft aus, wir zwei ja auch, AI-Integrationen in Plattformen, in Social-Media-Plattformen, bei TikTok, bei Snapchat, bei Meta auch, ist natürlich das Thema wahrscheinlich ja auch sicherlich vielleicht produktiver. Sie kennen vielleicht den Namen nicht und sagen ChatGPT, aber im Endeffekt haben sie schon mal mit einem Art generativen KI, Large Language Model rumgespielt. Es hat schon so ein bisschen was von, ja, von einer Natürlichkeit. Und sie müssen sozusagen nicht da komplett wieder von Null anfangen. Deswegen ist es sicherlich vorteilhaft. Und natürlich auch, wenn man am Ende dann das Problem löst oder beziehungsweise die Aufgabenstellung löst, nämlich die Hausaufgaben, dann ist es am Ende egal, ob es ein ChatGPT ist oder ein Snapchat. Aber auch ja, hier super, super interessant. Würdest du jetzt sagen, eure Generation, also ich meine, ich habe immer eure Generation, denke ich, bin halt ein paar Jahre älter, ich habe ja auch genügend Kolleginnen, die alle in deiner Generation sind, ich tue jetzt immer sowieso ein Opa, nur weil ich zwei Kids habe, aber würdet ihr mal, weil wir jetzt so das Gen Z-Thema haben, würdet ihr sagen, ihr seid schon natürlich auch komplett digital first, vertical first, you name it, durch die Technikaffinität, merkst du oder merkt ihr im Büro auch, dass ihr da produktiver dadurch wirkt? Generell, also du hast jetzt gerade was von 40% gesagt.
Ja, ich sehe das ja ganz klar in den Daten. Ne? Das ist ja das Schöne an Tools wie Moco und Co., dass man sieht, wie produktiv man auf welchen Projekten ist. Ne? Und wir sehen ganz klar eine Produktivitätssteigerung durch die Agentur hinweg seit Anfang des Jahres, dass wir für viele Aufgaben deutlich weniger Zeit brauchen. Das fängt an bei der Vorbereitung von Produktion, ne? Also ganz klar Produktionspläne aufbauen, aber auch Dinge wie Workshops vorbereiten. Ne? Wir können halt einfach die Modelle mittlerweile auf super vielen Daten trainieren, die wir in der Agentur haben. Haben auch allen mittlerweile so ein bisschen das Denken mit eingegeben, dass man sagen muss, hey, lass uns bitte so denken, dass wir die Sachen so aufbereiten, wenn wir es auch menschlich auch aufbereiten, dass wir damit auch letztendlich mit AI arbeiten können. Also das ist so ein allgemeines Thinking, was wir versuchen hier auch ganz klar zu leben. Gerade auch in den Rollen, die das am meisten betrifft.
Ja.
Und da sehe ich eine maximale Produktivitätssteigerung. Ne? Also es ist längst noch nicht da, wo ich glaube, wir uns das alle auch wünschen würden. Aber natürlich kommen dann auch neue Fragen mit rein. Ne? Wie sieht eigentlich unser Geschäftsmodell auch von morgen aus? Weil, wenn man ehrlich ist, ist das Dienstleistergeschäft Zeit gegen Geld. Ne? Und da müssen wir jetzt an neuen Produkten arbeiten in der Branche und gucken, wie das auch natürlich dann an den Kunden kommen. Und dieses Denken haben wir auch mittlerweile sehr stark auch etabliert. Heißt, das ist so ein bisschen so eine Mischung aus, wo können wir jetzt den Status quo besser machen, ne? Und wo sind eigentlich unsere Agenturprodukte von morgen? Ja. Das finde ich ist ganz spannend zu beobachten, auch bei uns in der Agentur.
Ja, das ist auch das, was wir auch ja machen. Also wir sind ja auch durchweg durch AI-tisiert schon recht früh, weil ich halt der Depp bin, der halt immer alles macht und halt einem das aufdrückt und auch anlernt. Und sind wir mal ehrlich, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist ultra interessant und spannend, weil die Zukunft der Agenturen ist Zeit gegen Geld. Und ich glaube, man muss halt andere, nicht nur andere Modelle, vielleicht auch andere Themen, die trotzdem für Brands und für Kundinnen und Kunden interessant sind, weil sie brauchen trotzdem immer noch die Dienstleistung in gewisser Art und Weise. Stichwort Social, weißt du ja selber, wir sind was 2024 und ich würde jetzt mal schräg behaupten, dass 85% der deutschen Brands das Social Media Team immer noch aus einer Person besteht oder maximal aus zwei. Dementsprechend da die Ressourcen auch nicht mehr werden, sondern eher vermutlich weniger. Das heißt, was lässt sich automatisieren? Ich habe so ein bisschen die Thematik oder die Hypothese, dass natürlich dadurch, dass wir sind ja in der Bubble, wir arbeiten schnell, für uns ist es normal, wir checken das Ding. Aber bis es dann auch auf brandseitig so krass mit Reglements, DSGVO und Ding angekommen wird, wird wahrscheinlich noch ein Haufen Zeit vergehen, was natürlich uns für unseren optimierten Arbeitsprozess sozusagen in die Karten spielt. Aber ich bin voll bei dir. Man muss natürlich schauen, wo geht die Reise hin, was kann man dann zukünftig noch anbieten. Ich glaube jetzt auch nicht, als Agentur ein eigenes Large Language Model auf den Markt zu bringen und das dann irgendwie zu verkaufen als die Heilsbringung. Ja, und no front gegen die anderen, die das jetzt hier gerade auf LinkedIn gepostet haben. Die wissen schon, wen ich meine. Aber am Ende ist es trotzdem interessant, was du gesagt hast, sozusagen die Effizienzmessung. Das heißt, ihr messt ja auch viel, wir messen auch viel. Das ist super cool, Tools. Es ist einfach so weit voneinander, sind wir nicht gar nicht entfernt. Aber es hat schon ein bisschen auch mit der Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind, mit Technik, mit Tools, mit Sachen. Das ist für uns normal. Habt ihr jetzt für euch sozusagen schon in den unterschiedlichen Bereichen, du hast gerade gesagt, Vorbereitung, Produktionen von Content und so, habt ihr schon so eure Favorite-Tools rausgemerzt, wenn man das jetzt sagen kann, Bildbearbeitung, Videobearbeitung, hast du da so ein paar Sachen, wo du sagst, Mensch, mit den drei Dingern gehe ich immer an den Start, weil es taugt einfach?
Ja, also es sind schon, also mit verschiedenen Large Language Models, also das ist bei uns wirklich so, dass wir eine Suite haben, worüber wir halt alle aufrufen können, ne? Das ist so ein bisschen white-code-mäßig zusammengebastelt worden und da können wir von Claude bis Llama, bis ChatGPT drauf zurückgreifen, halt in einem relativ für uns datenschutzkonformen Environment. Und das ist, glaube ich, würde ich einfach immer noch als mein Favorite Tool sehen, ne? Weil da können wir unsere eigenen Daten einfließen lassen und können da dementsprechend uns auch beraten lassen. Das ist immer dieser weitere Horizont, den es einem auch geben kann. Das merken wir auch durch die Wertstiftung bei uns in der Agentur weg. Ne? Also wirklich von der Vorbereitung hin bis aber auch zur Produktion. Heißt, Dinge wie Color Grading ausrechnen und solche Geschichten kann eine KI halt jetzt schon besser als Menschen manuell. So, ne? Und das sind halt einfach ganz klar Sachen, wo man solche Tools natürlich dann auch schon breiter nutzt. Ich glaube, ein schönes Mindset, was ja auch einfach schon viele in der Branche aufgelegt haben und was bei uns einfach wirklich seit der Gründung so ein bisschen auch unsere Devise ist, da wir ja auch super jung angefangen haben und jetzt nicht unbedingt die auch Arbeitsweisen der Branche von Anfang an so gelebt haben, wie es irgendwie in der Branche die letzten 20 Jahre gelebt wurden. Es ist, glaube ich, es muss immer menscheln.
Ja.
Das ist immer so ein Satz, der sich bei uns viel, viel durchzieht. Ne? Also ich glaube ganz klar, dass wir durch KI wieder mehr Menschlichkeit auch in unsere Arbeitsprozesse kriegen, weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, Excel-Tabellen schrubben oder auch mal ein Creative, was du dir einmal ausgedacht hast und dann halt eben in ganz viele verschiedene Märkte übersetzen musst und Co., das macht ja keinem Spaß. Also unsere Grafikern macht das nicht Spaß, dasselbe Creative in 4 verschiedene Sprachen zu übersetzen. So, ne? Und solche Geschichten, da merke ich halt einfach jetzt schon, wie quasi wieder mehr Menschlichkeit durch Technologie in unseren Job kommt, auch wenn man im ersten Schritt denkt, oh nein, er ersetzt uns. Nee, es ist eigentlich viel mehr so, dass wir uns wieder mehr auf die Themen fokussieren können, die wir fokussieren sollten. Und das ist es, was ist Kommunikation, die wirklich von Mensch zu Mensch fokussiert. Und dann halt vor allem den ganzen Rattenschwanz, der halt einfach sowas auf die Straße zu kriegen, auch für größere Projekte bei Kunden, ist halt jetzt einfach viel kleiner, ne, durch KI. Und ich glaube, das wird sich halt auch nochmal mehr ziehen und darauf muss man sich auch nochmal mehr fokussieren.
Man hat Zeit für menschliche Sachen, nämlich auch für Kreativität, die sozusagen ja angelehnt als wichtigen Faktor, den in unserer Branche ja auch ausmacht oder unsere Dienstleistung ja auch ausmacht. Also, dass wir kreative Ideen haben und dann eben auch im Austausch gehen.
Wenn man sich die Branche auch anguckt, ne, ist das ja schon ein bisschen auch verloren gegangen. Also immer von der ganzen, Leute sagen immer, die Ellenbogen-Mentalität muss aus der Branche raus oder ist in den letzten Jahren immer mehr aus der Branche raus. Wenn man sich mal so ein bisschen in der Branche umhört und die sich anschaut, wie es auch auf LinkedIn und Co. abgeht, spüre ich das noch nicht so ganz. Ne? Und ich glaube halt einfach, dass jetzt wieder mehr auch neutrale Sichtweisen auch auf Vergleichbarkeit zwischen Kampagnen hat. Ne? Weil eine KI kann neutral Kampagnen und Marken zueinander vergleichen. Ne? Während Menschen immer einen gewissen Bias in sich haben.
Ja.
Ne? Und das ist auch trotzdem in der Fachpresse und Co. Glaube ich schon, dass wir gerade viel mehr dann auch auf Benchmarks, die halt eben durch verschiedene Algorithmen errechnet werden, auch zwischen Marken und Agenturen passieren wird. Ne? Und wir uns halt einfach wieder mehr auf Ergebnisse fokussieren.
Ich glaube auch gut, das ist ein guter Punkt, dass du sagst, das Ergebnisse fokussieren fehlt mir ehrlich gesagt bis dato. Also ich bin jetzt in 7 Jahre jetzt irgendwie mit dabei, von Freelancer bis irgendwie selber Agentur gegründet. Und du weißt ja, ich bin ja noch nicht so der LinkedIn-Kommunikator, muss es jetzt auch öfter machen und mach's auch, weil es natürlich auch ein wichtiges Tool ist, eine wichtige Plattform ist, die man braucht. Aber du weißt ja auch, wir machen uns ja immer auch wieder darüber im WhatsApp witzig über diese Themen. Also die Messbarkeit der aktuellen Zahlen, schauen wir uns das sozusagen in der Online-Branche an, ist bis dato alles beschönigt. Ne? Also erinnere dich an die TikTok-Cases, die wir besprochen haben, die mit Media irgendwie hochgepusht worden sind, bis hin zu irgendwelchen Sachen, die bei irgendwelchen Awards, wo ich auch schon beim GWA letztes Jahr im Social-Thema, im Social-Dingsbums hier, wie heißt es, in der Jury saß. Also das ist teilweise einfach aufpolierte Zahlen, wer jeden Tag, also wer operativ Social Media betrieben hat, als, sag ich mal, Social Media Manager, Social Media nutzt, weiß, was für ein Pain in the Ass ist, einen Own-Channel aufzubauen, eine Community aufzubauen, weiß, dass 85% dieser Cases eigentlich komplett schön gerechnet sind von den Agenturen. Und ich finde, du hast gerade einen richtigen Punkt gesagt, eine Messbarkeit hinzubekommen, um dann eben auch von mir so in einen offenen Diskurs zu gehen, was dann die Menschlichkeit auch ausmacht und zu sagen, hey, schau mal, die KI hat das so berechnet. Hey, schau mal hier, die Zahlen werten das so und so aus, weil am Ende sind ja die KPIs alle da. Und nochmal, du kennst dich ja genauso richtig gut, noch besser als ich, auf TikTok aus. Wie oft haben wir darüber geredet, was TV und V und Horizont darüber schreibt und dann schaut man sich hinten das, keiner redet über das Mediabudget, was dann dafür ausgegeben wurde, sondern es wird über die Kreation geredet und das wird sich einer, sag ich jetzt mal, digital runtergeholt und das ist halt so ein bisschen das Thema, dass dann, glaube ich, die Menschlichkeit da sein sollte, durch die KI vielleicht endlich mal auch wieder sich selbst zu hinterfragen oder vielleicht in den Diskurs zu gehen.
Ja, und wir können immer nur menschliche KPIs damit reinziehen, um zu gucken, ne, wie in gewisser Form wird da gepusht oder nicht. Und dann gibt es halt einfach ein gutes Bauchgefühl und Indikatoren für, während eine KI halt einfach ganz klar die Fakten lesen kann. Ne? Und das ist beispielsweise für Benchmarking, da nutze ich das für mich persönlich auch schon ganz viel, um halt einfach Kampagnen grundsätzlich einfach zu analysieren, um nicht die ganzen auch dann Schrubbarbeit dafür zu machen. Und das, glaube ich, ist zum Beispiel etwas, wo ich hoffe, dass das auch einfach einen schönen Benefit in unserer Branche haben wird in den nächsten paar Monaten und wahrscheinlich auch Jahren.
Ja, es ist, hoffe ich auch. Ein anderes Thema, was mich auch brennend interessiert, was ich fragen wollte, ist so das Thema Markenkommunikation und Gen Z. Das ist ja immer so was, wo ihr ja groß geworden seid, wo ihr auch Panels, wie erreiche ich sozusagen als Marke die jüngere Zielgruppe. Wie glaubst du, verändert sich die Markenkommunikation durch KI? Einfach mal Hypothese in den Raum gestellt. Wir hatten ein paar Folgen vorher schon auch mal mit dem Thema virtuelle Influencer gesprochen, Avatare. Ich sag immer, am Ende entscheidet die Zielgruppe, ob es funktioniert oder nicht. Aber würdest du sagen, wie verändert sich die KI? Also verändert die KI sozusagen auch die Markenkommunikation? Seid ihr vielleicht dafür so, am Ende ist mir egal, wer mit mir redet? Hauptsache ist geil.
Ich glaube tatsächlich, in der Markenkommunikation wird sich überraschend wenig ändern. Ne? Ich glaube eher in der klassischen Unternehmenskommunikation, ne, durch halt verschiedene Bots und Co. wird es den meisten Benefits für Unternehmen geben, aber dann auch für die Marke, weil das ist tatsächlich etwas, was wir auch ganz klar sehen bei unseren Arbeiten. Einer der größten Punkte, wo Marken aktuell oder die letzten Jahre auch wirklich ein bisschen was schleifen lassen haben, ist nicht jetzt unbedingt Community Management, sondern vor allen Dingen Customer Service. Ne? Und eine schlechte Customer Service Experience ist auch eine schlechte Markenerfahrung, weil man das halt natürlich dementsprechend direkt damit assoziiert. Ich glaube, in solchen Momenten wird das halt einfach einen riesen Benefit haben. Oder halt auch eine Beratung über dann einen KI-Avatar zu machen. Ich glaube, das werden auch die virtuellen Influencer sein, mit denen wir am meisten interagieren und die auch am meisten Traction kriegen werden, sind halt die, die dann halt einfach klassische Unternehmenskommunikationsfragen beantworten können. Und halt einfach einem da im Sparring A auch beraten bei Kaufentscheidungen, aber auch B in gewisser Form auch Fragen beantworten können. Ne? Und ich glaube, das ist schon, das ist so der größte Benefit auch für die Markenkommunikation. Weil in der Kommunikation selber wird es eher den Benefit geben, dass wir hoffentlich wieder mehr hinkommen, auf größere Ideen zu arbeiten, die dann halt auch für verschiedene Audiences dann ausgelegt werden können. Ne? Also ich glaube, was KI auf jeden Fall noch mit sich bringen wird, auch in der Markenkommunikation, ist eine individuellere Ansprache auch in der Markenkommunikation. Und dann wird unsere Aufgabe, ist natürlich als auf Agenturseite auch viel sein, ist, was ist aber dann die übergeordnete Idee, die in den verschiedenen Zielgruppen funktionieren kann und was könnte dann auch so ein erstes Messaging sein. Und die Skalierbarkeit bringt dann die KI. Ne? Und ich glaube, das ist so der größte Change, den wir sehen. Virtuelle Influencer, da haben wir auch ja schon häufiger drüber gesprochen, ne? Da vertreten wir bei uns klar die Devise, ja, es wird in gewisser Form funktionieren und es wird super viel AI generierter Content auch auf den verschiedenen Plattformen konsumiert. Aber es ist wie, ich liebe diesen Zuckervergleich, es ist wie ein Kilo Zucker beim Discounter zu kaufen oder ein Kilo Zucker bei einer Tura zu kaufen. Man wird sich immer besser fühlen, den Kilo Zucker bei einer Tura gekauft zu haben, auch wenn man ein Kilo Zucker für dich schlecht ist. Und ähnlich sehen wir das mit Kommunikation. Ne? Also AI-generierter Content wird funktionieren, die Leute werden es auch konsumieren, aber sie werden sich immer besser fühlen, wenn echte Menschen irgendwie mit dabei sind oder man das Gefühl hat, dass es menschelt. Ne? Und das wird auch dementsprechend in der reinen Markenkommunikation, glaube ich, auch immer noch der Standard bleiben, dass man hauptsächlich mit Menschen arbeitet, aber halt in diesen klassischen, einfach nur Unternehmens-, irgendwie Performance-Ads, die man auch spielt, da kann man natürlich über KI viel leveragen.
Also ich glaube, das ist ein guter Punkt, was du sagst. Ich habe, glaube ich, so ein bisschen das Thema, dass eher das ganze Thema UGC, was ja von Agenturen eigentlich inszeniert eingekauft wird. Also es sind ja gar keine User, es sind einfach entweder die Mitarbeiter, Praktikanten, die Agentur kennen wir auch, unsere Pappenheimer hier da draußen. Oder also da glaube ich schon, dass du, finde ich, ein guter Punkt, was du sagst. Vor allen Dingen auch dieses, ich fand richtig interessant, was du sagst, und ich glaube, das ist auch das, was die ganzen Plattformen, Marken, die im E-Com tätig sind, die ein Online-Geschäft aufbauen, aufgebaut haben, ist auch dieses Markenerlebnis im Customer Support. Und es ist so schlecht geworden und es ist teilweise wurde das so vernachlässigt. Die Bots, die damals irgendwie vor 3 Jahren integriert waren, waren keine Bots, keine Ahnung. Am Ende kam, ich kann Ihnen leider nicht helfen, melden Sie sich, da habe ich den Laptop aus dem Fenster geworfen, ja. Bin end abgefuckt, kauft er nie wieder. Und ich glaube, das ist eine Riesenchance. Es ist im Endeffekt ein, ja, böse gesagt, werde ich jetzt hämisch sagen, es ist so ein bisschen die Frau oder der Mann, der im Laden stand und dich beraten hat, früher im Einzelhandel, jetzt sozusagen als Customer Support Avatar, der dir dann ein gutes Markenerlebnis bildet und vielleicht nochmal hilft beim Shoppen und vielleicht noch hier den einen Sale, hey, schau mal hier, schau doch mal da.
Ja.
Vielleicht eine Art Gamification mit einbaut. Das ist
ja
super interessant.
Das ist ja jetzt auch schon so, ne? Es gibt ja von Salesforce zum Beispiel einen super spannenden Report im Luxury-Segment, wo die Leute halt einfach Menschen auch haben, weil im Luxussegment erwarte ich immer noch auch mit einem Menschen zu sprechen, aber die können ja gar nicht eigentlich das Wissen haben, für alle Produkte von so einer Marke auch intensiv zu beraten. Und die kriegen jetzt live durch den KI-Bot dann auch nochmal weitere Informationen während des Calls angezeigt und können den Kunden dementsprechend sehr zielgerichtet beraten. Ne? Und also es ist dort auch, glaube ich, im Customer-Segment auch weiter, ne? Bei den klassischen auch irgendwie Einkaufsgeschäften, wo ich eigentlich nur schnell was kaufen möchte und nur eine kleine Beratung habe, da reicht mir eine KI-Beratung voll. Aber selbst in der Beratung, wo ich einen Mensch haben möchte, ne, weil ich das einfach irgendwie erwarte von dem Preis, auf was ich ausgebe, selbst die werden eigentlich einfach ein bisschen mehr Fassade sein und mehr auf die reine Menschlichkeit achten, aber trotzdem ihren Backoffice durch KI leveragen. Ne? Und das ist, glaube ich, dort einer der größten Hebel, die man sieht.
Ja. Ich glaube auch zum Thema Content vielleicht nochmal, das ist auch echt gut, was du sagst, aber zum Thema Content auch nochmal, ich glaube, klar, der KI-Content, also wir haben da mit Jens auch drüber die ganze Zeit geredet, das ist das ganze 0815 SEO-Content, den wir alle kennen, drei Dinge, die du in Hamburg im Sommer machen kannst. Also ganz ehrlich, sorry, also das ist natürlich, der war ja vorher schon, also in allen Ehren für die arme Maus oder den armen Mann, der das schreiben musste sozusagen, dahingehend, ja. Und ich war nämlich auch mal Praktikant und weiß, dass das ein Pain in the Ass ist. Das kann halt eine KI viel schneller, viel besser. Du kannst deutlichen Backlinks bauen. Du kannst diese ganze Architektur von so, sag ich mal, klassischen Themen und klassischen Online-Blog-Artikeln ja super automatisieren. Genauso diesen ganzen generischen Kack-Content auf Social. Der wird immer da sein, den wird es immer geben. Ist aber super interessant, dass du das auch gerade mit dem Luxussegment sagst, auch super, super Insight hier. Wenn du die Studie hast, dann schick sie mir, dann verlinken wir sie in den Shownotes natürlich.
Auf jeden Fall.
Eine Sache interessiert mich, wir hatten vorletzte Folge die Sida dabei, die macht ja mit AI Humanity das ganze Thema Ethik so ein bisschen, Ethik und KI. Wie steht ihr eigentlich zu Ethik, eure Generation?
Ja, also das allgemein, ne? Ich sage, wie es ist, es muss menscheln, und ich glaube, das ist da ganz klar der Standard, ne? Also klar, ich kann jetzt dieselben Diskussionsräume immer wieder aufmachen, die man in jedem KI-Diskussion dazu sieht, ne? Mit klar, die KI ist auf Bias trainiert, ne? Und das sind Dinge, die auch vor allen Dingen auch Leute beschäftigen. Also das sind auch Diskussionen, die bei uns viel in der Agentur getroffen wurden, ne? Trotz alledem müssen wir das Beste draus machen. Und mit dem, was wir aktuell haben. Und das ist so ein bisschen der Devise, ist, glaube ich, wir sollten als Gesellschaft nie aufhören zu diskutieren. Und auch dementsprechend die immer Pro- und Schattenseiten zu sehen. Und klar werden wir super viel umschulen müssen in der Gesellschaft, was Jobs angeht, ne? Weil einfach super viele Jobs auch gerade davon immer noch abhängig sind. Und auch KI wird ja auch zusätzlich gerade im Bereich Robotics hat uns einen riesen Vorsprung jetzt gegeben. Und wir werden nächstes Jahr die ersten humanoiden Roboter in der Wirtschaft sehen, ne? Also die wirklich auch menschlich aussehen oder versuchen zu wirken. Ne? Und dann fängt das, glaube ich, an, richtig wild zu werden über ethnische Diskussionen. Vor allen Dingen, was wir dann auch ganz mit den ganzen Menschen machen. Ne? Und da können wir jetzt in gesellschaftliche Utopien einsteigen, dass wir jetzt auf Grundgehalt und Co. Aussagen müssen, wo ich auch ganz klar der Meinung bin, dass wir da politisch vor allen Dingen auch mal einfach den Diskurs ein bisschen anziehen müssen. Ne? Weil zusätzlich kann es aber auch nicht sein, dass wir, das ist auch dieses klassische irgendwie europäische Mindset, und das finde ich, bin ich auch ein großer Befürworter auf vielen Seiten von, ne? Aber im Bereich KI ist es ganz klar, zeigt sich wieder diese klassische europäische USA-Energie von the US innovate and we regulate. Ne? Und da sehe ich halt einfach auch riesen, in gewisser Form Angst bei uns auch, also bei uns auch hier gerade irgendwie in gewisser Form in der Bubble hier auch in Berlin, dass Deutschland als Standort abgehängt wird. Ne? Ganz schnell jetzt auch schon.
Ja, wird auch.
Ne? Sind wir jetzt auch schon in gewisser Form, aber dass wir nicht mal irgendwie da jetzt auch die Goldgräberstimmung, die ja auch da herrscht, irgendwie mitnehmen, aber auch nicht mal diese ganzen Wirtschaftswandel viel zu langsam dann dementsprechend auch irgendwie bei uns mit aufnehmen können, weil es wird durch KI auch wieder einen wirtschaftlichen Aufschwung geben können. Und das bin ich ein großer Befürworter davon, weil ich sehe einfach, wie produktiver wir davon werden. Ne? Und wir wollen als Gesellschaft eine 4-Tage-Woche. Wir wollen als Menschen auch irgendwie mehr Zeit für uns selber haben. Und da ist KI eine der richtigen Antworten, ne? Weil es halt einfach nicht menschenabhängige Skalierbarkeit bietet. Und ich glaube, das sind halt einfach Diskussionen, wie wir gucken können, wie können wir das machen, dass es ethisch vertretbar ist und vor allen Dingen gesellschaftlich. Ne? Und das ist so ein bisschen meine Devise. Ich würde jetzt für die Generation gar nicht so groß sprechen wollen, weil ich glaube, dass da einfach sehr viele verschiedene Lager sich gebildet haben. Ne? Das sieht man ja auch allein im politischen Spektrum, wenn man sich die letzten Wahlen anguckt, auch bei den jungen Zielgruppen. Und ja, ich glaube, wir müssen einfach als Gesellschaft da jetzt mehr anfangen, gesünder zu diskutieren drüber.
Ein Punkt noch, vielleicht, du hast jetzt gerade deine Zielgruppe Politik und so, oder Wahlen, meinst du natürlich die Wahlen in Thüringen und Sachsen. Vielleicht jetzt nochmal interessante Insights von dir, wie du das siehst, weil natürlich in dem, sag ich mal, rechten Spektrum ja vor allen Dingen auch sehr viele Verschwörungstheorien durch TikTok verbreitet wurden, teilweise auch KI-generierte Inhalte, und wenn man sich dann sozusagen die Wahlverteilung und demografische Verteilung der Wähler anschaut, dann hast du ja gerade auch ein Stichwort gesagt, sind ja tatsächlich auch, hat mich auch erschrocken, wobei hat mich nicht erschrocken, weil wir wissen halt schon, was Social Media bewirken kann, aber auch die jüngere Generation hat sich ja davon sehr massiv beeinflussen lassen. Das heißt, im Umkehrschluss, die Filterfunktionen zu erkennen, was fake ist und was nicht, ist auch gar nicht für die jüngere Generation so einfach, oder?
Ja, also das ist, ab einem gewissen Alter ist das einfach, ne? Also ab dem Alter 12, 14 kriegen die Leute das schon relativ hin. Da haben wir auch bei uns schon mal verschiedene Quizzes gemacht mit Leuten. Alles darunter ist sehr schwierig, ne? Also ich mache da immer ein sehr krasses Beispiel, aber das bringt das einfach sehr gut auf den Punkt. Wir haben das gesellschaftliche Problem jetzt durch KI-generierten Content, mit der AfD natürlich, dass sie ihre politischen Falschinformationen irgendwie darüber leveragen, und wir werden 100% heute auf X Zusammenschnitte von Trumps Rede gestern sehen, wo er ja gesagt hat, dass die Migranten Hunde klauen und essen, ne, wo es dann halt eben dann das passende KI-generierte Bild zu gibt. Ne, und sowas ist halt ein Riesenmanko in der politischen Kommunikation. Und das passiert heute schon und das wird morgen noch viel mehr passieren. Trotz alledem glaube ich, dass das größte Problem damit immer ist, ist eigentlich Nacktbilder aktuell. Ne? Es ist so ein bisschen klassisch, wieder die Pornos innovaten mit am schnellsten, die Porno- und die Erotikindustrie. Und dort haben wir halt jetzt aktuell das Problem, dass beispielsweise 8-jährige Leute auf Social Media, 8-jährige Konsumenten, und die gibt es jetzt auch schon auf Social, auch auf einem TikTok, auch auf einem Instagram, und die sehen halt von irgendwelchen Influencern KI-generierte Nacktbilder und können nicht glauben, dass die nicht echt sind. Ne? Dasselbe Problem haben wir aber auch auf dem Facebook, wo 60-Jährige auf einmal alte Frauen mit groß generierten Brüsten sehen und auch nicht glauben, dass sie fake sind. Ne? Und da müssen wir definitiv, und da muss auch, glaube ich, einfach mehr Medienkompetenz in den Schulen, aber auch gesellschaftlich passieren. Also es ist eigentlich auch eine Aufgabe für die Öffentlich-Rechtlichen um 16 Uhr, da haben wir dann eine Sondersendung zu machen, damit halt auch die 60-Plus-Generation auf Facebook dafür abgeholt wird, weil das ist ein gesellschaftliches Problem, dass Leute nicht verstehen, was KI generiert ist und was nicht. Und du kannst ja auch die Autodetektoren der verschiedenen Plattformen von LinkedIn bis TikTok und Co. relativ einfach umgehen, indem du halt einfach ein bisschen was an den Metadaten änderst. Ne? Und solange das noch so möglich ist und die Plattformen das nicht automatisch auch dann flaggen können, werden wir halt das Problem haben von Leuten, die halt nicht verstehen, was echt ist und was nicht.
Ja, ich finde das auch, was du sagst, ist ein wichtiger Punkt, weil das bin ich auch ein Befürworter, diese Medienkompetenz. Also ich habe jetzt auch wieder hatte gestern ersten Schultag meiner großen Tochter, also wieder Grundschule, back in der Grundschule, war jetzt gar nicht so lange her, ich habe es ausgerechnet, waren 26 Jahre her. Also ist schon lang, aber auch nicht so lang, verhältnismäßig, wenn man sich die Eltern anschaut, im Altersdurchschnitt von meinen Klassenkameraden, also von den Klassenkameraden meiner Tochter, aber auch hier, durch dieses Alter, die Medienkompetenz. Und du hast gerade ein Stichwort gesagt, Social-Media-Nutzung bei Jungen, habe ich jetzt auch erschreckenderweise im Urlaub immer wieder mitbekommen, wo ich sage, nee, gibt's bei mir nicht. Also weil natürlich ich weiß, was sozusagen dahinter steckt. Eltern, Medienkompetenzförderung an Schulen, Medienkompetenzförderung von Öffentlich-Rechtlichen. Da reicht's nicht, eine Sendung mit der Maus Beitrag zu machen, sondern dann, glaube ich, muss es wirklich permanente Schulungen und Formate und wie auch immer geben, plus aber auch eine Verantwortung der Plattform, ganz einfach. Und ja, jetzt könnte man sagen, es ist technisch nicht möglich, ich weiß, es ist immer so ein Wunschgedanke, aber hey, wenn die schon Nutzer haben, tägliche Nutzung haben, muss da irgendwie ein Zusammenbund generiert werden von plattformübergreifenden Mechanismen, um sowas irgendwie zu flaggen, weil, wie du schon richtig sagst, du hast es mit den Brüsten, es ist echt zu witzig, weil es ist halt echt so. Du kennst ja mein virtuelle Influencer-Case von letzten Jahr. Er schüttelt mir den Kopf. Es hat für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen einen wissenschaftlichen Hintergrund gehabt. Ich habe auf jeden Fall auch versucht, eine virtuelle Influencerin zu bauen, die ja eher im Onlyfans-Bereich angehaucht war und sehr erfolgreich schnell irgendwie Geld generiert und habe es direkt wieder eingestellt. Fand es verrückt, wie eben genau auch ältere Männer es nicht checken, dass es fake ist, obwohl AI daneben stand. Ich habe es nämlich überall dazu geschrieben. Also es ist echt interessant. Ich glaube auch, bin auch da der Meinung, dass da die Plattform vielleicht auch noch ein bisschen mehr enger zur Verantwortung gezogen werden müssen. Eine Sache noch, so ein bisschen abschließend Ausblick auch, die glaubst du, kannst du so predikten für deine Generation AI und Gen Z, die Zukunft, wird es irgendwas geben? Du hast vorhin mich gerade die Frage gestellt bezüglich Kino, wird es die automatischen Kinofilme geben? Hast du so ein paar Prediction, die du sozusagen dir ausmalst durch KI? Du hast gerade von humanoiden Robotern gesprochen, was siehst du so in der Zukunft auf uns zurauschen?
Also ich bin einfach, muss ich ganz klar sagen, auch Optimist, ne? Und in gewisser Form auch vielleicht Träumer, aber ich hoffe einfach darauf und werde alles in meinem Bereich des Möglichen auch irgendwie so von tun, dass natürlich das auch irgendwie so passiert, dass wir halt einfach wirklich mehr wieder menscheln können in der Gesellschaft, ne? Dass wir mehr Zeit füreinander haben, dass wir mehr Zeit zwischeneinander haben und gar nicht mehr auch diese formellen Geschichten von Videocalls und Co. Ich glaube, super viel davon wird halt einfach sich fundamental ändern in den nächsten Jahren und hoffe es, ne? Und dass halt KI in gewisser Form eine Revolution mehr größer als das Internet uns gebracht hat, dass wir wirklich wieder mehr zueinander finden. Ne? Das ist klar irgendwie eine Utopie, die ich mir vorstelle, dass wir dann auch irgendwie weniger vielleicht arbeiten müssen und was weiß ich nicht alles. Aber ich glaube tatsächlich, dass KI uns da auch den nächsten Schritt gesellschaftlich geben kann, dass wir halt eben auch wieder ein bisschen die Arbeitswelt bauen, in der sich jeder wohlfühlt, ne? Und nicht zu Lasten zu irgendwem kommt, zu irgendwelchen Arbeitern, die dann halt eben auch in gewisser Form im niedrigeren Lohnsegment unterwegs sind und Co. Ne? Dass wir halt einfach durch KI und auch Robotik und Co. dahin kommen, ein gesellschaftliches Modell zu finden, wo wir uns gegenseitig respektieren und wertschätzen und nicht wirtschaftlichen Erfolg oder Skalierung zu Lasten von irgendwen in der Wertschöpfungskette haben. Ja. Das ist so ein bisschen Hoffnung.
Das ist natürlich mein Wunsch auch, kann ich so unterschreiben, wünsche ich mir auch. Und vielleicht finale Frage nochmal, wir haben ja vorhin nochmal über Content nicht generiert, echt generiert ein Thema. Wie glaubst du, beeinflusst generell so der ganze KI-Content in den nächsten paar Jahren den politischen Diskurs? Weil was mir irgendwie so ein bisschen fehlt ist, das Menschliche ist auch, dass man in den Diskurs gehen sollte. Was ich so ein bisschen gerade schwierig finde, ich bin ja in der linken Woken Bubble, glaube ich, sagt man das, angesiedelt oder war früher mal, oder wie mich mein Geschichtslehrer damals in der Schule tituliert hat, linker Steinewerfer. Aber ich habe da sozusagen aktuell heute so ein bisschen auch das Problem, dass man auch in unserer linken Bubble keinen Diskurs mehr führen kann, ohne dass man auch wieder schnell irgendwie eine Kappe aufgesetzt bekommt. Und da fehlt mir eben die Menschlichkeit. Glaubst du, dass man dann vielleicht mit KI schneller sich die Fakten zusammensuchen kann, um vielleicht einen Diskurs nochmal faktisch auch anzuregen, weil wenn man, sag ich mal, Perplexity zum Beispiel nutzt und gute Quellen hat, dann kann die KI dir ja auch quellenbasierte Sachen liefern, die du dann auch für einen Diskurs beim Bierchen am Abend mit deinem Freund oder Freundin oder wie auch immer vielleicht dir gerade wieder irgendein Argument um die Ohren hauen will, kannst du es ja dann sozusagen Rede und Antwort stehen. Siehst du das schon auch als Chance?
Das mache ich jetzt schon. Also Perplexity ist mein bester Buddy bei Diskussionen. Ich würde sagen, bei jeder zweiten habe ich Perplexity schon in der Hinterhand und mit der Mikrofonfunktion auch an, um Fact-Checking zu betreiben. Und ich glaube, gerade in dem Bereich, ne, also Fact-Checking, was wir ja vorhin auch schon mal hatten, AI ist an sich, wenn es nicht geframed ist, eine neutrale Instanz. Und ich glaube, so kann man sie auch im Diskurs einsetzen, ne? Auch allein, wenn es um unternehmerische Entscheidungen geht, wie viele Großkonzerne, aber auch allgemein kleine Unternehmen in Deutschland falsche Informationen aufgrund von zu großer Emotionalität treffen. Ne? Und da einfach dann auch so einen Sparringspartner wie KI zu haben, kann auch in gewisser Form unser Patriarchat in gewisser Form endlich mal gesellschaftlich gefährden, ja.
Du, eine Sache noch zum Thema Community Management, da seid ihr ganz stark mit der Agentur, gerade was auf TikTok. Hilft so ein ChatGPT, vielleicht zwei, drei Tipps für die Zuhörerin, so eine KI kann schon auch bei Community Management helfen. Also würde ich jetzt mal sagen, kannst du das unterschreiben?
Ja, also wir haben, also ja, für uns ist das hauptsächlich tatsächlich ein Grammatiktool, ne? Wir haben so eine KI-enablete Tastatur auf den Handys der Community Manager installiert. Das heißt, dass jeder Kommentar nach Rechtschreibung geprüft wird und wir natürlich dann auch der KI gesagt haben, das sind alles Wörter, die ihr bitte nicht korrigieren sollt, weil das ist Jugendsprech. Und also ja, definitiv in solchen Schritten ist das auch ein absoluter Enabler für genauere Arbeit wieder. Ne?
Es ist auch super spannend, die Insights, auch eben wie du es gerade gesagt hast, dass ihr dann sozusagen eher auf den Handys sowas enabled habt und sowas genutzt habt und um sozusagen die Rechtschreibung dann auch gar nicht das automatisieren, weil ich glaube, das wird ja auch ein bisschen dieses Menschlichkeit von dem, was du ja sprichst, was im Community Management ja auch irgendeine Stärke ist in der Markenkommunikation, dann ja schon irgendwie auch witzig zu sein. Und ich habe schon oft auch, also egal, ob ich jetzt den Witzegenerator gebaut habe bei ChatGPT, ist jetzt auch nicht so witzig. Was aber erschreckend gut funktioniert ist, wenn du ihm die Tonalitäten von gewissen Stand-Up-Comedians, die du cool findest, zum Beispiel Dave Chappelle oder Co., den großer Fan von, dann kriegt er das schon ganz okay hin, Leute zu roasten im Dave Chappelle-Style. Geil. Aber ich glaube, das Thema Sprechen, was du sagst, ist auch, ich rede eigentlich auch nur noch mit der KI. Jens hat auch schon Witz gemacht. Ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren eigentlich nur noch mit unseren Rechnern reden und dort in die Richtung gehen. Und meine Tochter, die jetzt ja 6 ist, redet ja auch schon mit Alexa. Die versteht zwar die Hälfte nicht der Lieder, und dann regt sie sich immer auf. Ja, das heißt, hier auch hatten wir im letzten Update ja das Thema Claude wird mit Amazon irgendwie zusammengeführt. Es hoffentlich verbessert sich dann die Verständlichkeit von Sprachsteuerung bei Alexa. Grüße gehen raus an Amazon, wenn ihr das hört. also Neil, mega wieder super interessant, kurz und knackig, so wie wir auch drauf sind, immer wir zwei, schnell, intensiv und Reise, die den Leuten hoffentlich da draußen sehr viel Spaß gemacht hat, mal aus deiner Perspektive mit deinen 21 jungen Jahren, Digga, scheiße, ich bin echt viel älter als du, eigentlich nur 10, also 11 Jahre und dementsprechend, nein, ich bin eigentlich schon 12 Jahre, ich bin jetzt älter geworden, aber ist wurscht. Ich freue mich auch, dich zu sehen auf der Demetzko, vielleicht nur Shoutout an die geilste Boat-Party des Landes, die ihr wieder organisiert habt. Hast du dir deinen Panel-Talk rausgesucht? Gibt es irgendwas mit KI? Ich habe noch gar nicht geschaut. Ich bin am 18. und 19. auch da. Kannst du irgendwas empfehlen? Hast du irgendwas gesehen?
Also ich weiß nicht ganz den Titel gerade aus dem Kopf, aber einer meiner guten Homies hier aus Berlin, Matthias Rossini, der früher bei Oderlein war, der gibt auf dieser Next Agency Summit Stage auch einen Talk dazu. Und den werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Also das ist so das mit KI, was ich mir da mal bisher wahrscheinlich als einziges erstmal im Kalender markieren werde, auch als einzigen Panel, den ich mir überhaupt so groß erstmal reinziehen wollen würde, bisher, die ich fest geplant hatte. Da setze ich mich noch ein bisschen mehr mit dem Programm auseinander. Genau, das ist so das KI-mäßige, was ich empfehlen kann.
Ja, ihr seid ja am Boot am Organisieren, müsst ja machen und tun. Dementsprechend, ich habe auch noch gar nichts geschaut. Danke auch für die Karten und danke auch für die Orga. Ich bin natürlich auch mit dir am Boot am Start. Plus, ich empfehle noch am 18. von HubSpot, glaube ich, spricht der Jens, unser Co-Host, Bro, zum Thema KI. Also wer Tools und Nerds und Nerdtum, muss einfach zu Jens gehen. Jens ist der Oberbabbo, was das betrifft. Und ja, Neil, danke dir für die Zeit. Wie immer, richtig nice. Wir sehen uns dann auf der Demetzko und ich wünsche dir alles Gute mit deiner KI.
Danke dir für die Einladung. Ciao.
Ciao.